Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Mit den Worten aus dem 1. Kapitel der Offenbarung, Vers 7, möchte ich euch herzlich begrüßen zum heutigen Bibelabend, wo wir dürfen weiterfahren mit der Betrachtung vom Buch von der Offenbarung. Ich möchte zum Anfang beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir dürfen dich als unser Herr und Heiland haben. Wir danken dir, Herr, für das Vorrecht, dass wir dürfen auf der Seite vom Sieger sein, vom Sieger über alle Finsternis, über den Tod, über das Verderben. Wir danken dir, Herr, dass wir dürfen bei dir geborgen und sicher in deinem Schutz sein und gehen. Und dass wir auch dürfen wissen, dass du jetzt gegenwärtig bist heute Abend, dass wir dürfen zusammenkommen in deinem Namen, dass wir dürfen, ja, dein Wort betrachten. Und wir bitten, Herr Jesus, dass du uns still machst, dass du uns aufnahmefähig machst von dem, was du willst sagen, dass wir verstehen können, bitte um die Geist, wo uns führt in alle Wahrheit, Herr. Wir sind so angewiesen, dass du uns aufhilfst, dass du ja, uns die unser annimmst, wo wir oft in so viel Schwachheit und Begrenztheit uns drin befinden. Wir danken dir, Herr, für all dein Wirken an jedem Einzelnen von uns und dass du auch ja, in unserer Mitte weiter wirken willst, gegenwärtig sein. Herr, wir danken dir dafür. Danke, dass du willst, jedem Einzelnen Ermutigung schenken, Erquickung in dir. Herr, wir wollen uns ein Vorbild nehmen, dem David, der immer wieder geschrieben hat, dass er sich im Herr hat gestärkt. Wir loben und preisen deinen Namen. Wir erheben dich, Herr. Du bist hoch erhaben über alle Massen und würdig zu nehmen, Lob, Preis und Anbetung. Amen. Ja, wir wollen weiterfahren. Wir haben bisher eine Einleitung gemacht, wo wir einiges haben gesagt zu den Umständen, auch zu den Empfängern von der Offenbarung, wo wir haben gesehen, dass die Empfänger die Gemeinden sind. Das ist ja ganz wichtig beim Buch von der Offenbarung, das zu realisieren, dass es einerseits Knechte Gottes sind. Also es geht an die Jünger Jesu, die ihm dienen wollen. Für sie ist die Offenbarung bestimmt und damit für Gemeinden. Ganz direkt geht es an die 7 Gemeinden. Wobei man sich ja kann fragen kann, hat der Johannes einfach eine Kopie gesendet an die 1. Gemeinde, an Ephesus, ist es dort angeschrieben worden und an die nächste gesendet. Bin ich gespannt, mal das zu erfahren, wie das genau gegangen ist. Oder hat er sogar 7 Kopien von ganz Offenbarung schreiben und dann die den Boten übergeben von den einzelnen Gemeinden. Wir wissen es nicht genau, aber es wird einmal interessant sein, zu erfahren. Und dann haben wir angefangen mit der oder haben noch gesehen, dass es wichtig ist zu verstehen, dass die Offenbarung ein Buch in Bilder ist und dass es die Bilder sehr aussagekräftig sind. Der Zweck eines Symbols oder eines Bildes ist eine Fülle von Wahrheit ganz zusammenzufassen, zu kondensieren auf etwas Visuelles. Wir sind ja sehr wirklich visuell betonte Wesen der Mensch, wo eben ein Bild, eine Skizze viel mehr noch aussagen kann, als wenn man das alles in Wort fasst. Das ist einer der Gründe, warum das so viele Bilder gebraucht werden in der Offenbarung, weil es wirklich eine Fülle von Wahrheit dahinter steht. Und auf der anderen Seite ganz wichtig zu realisieren, dass man die Bilder nicht einfach nach Belieben auslegen kann und denken, ja, da ist die Beliebigkeit Tür und Tor geöffnet. Wir können die verstehen und interpretieren, jeder, wie sie ihn dünkt. Das ist überhaupt nicht so, sondern die Bilder haben alle eine klare Definition. Viele von den Bildern aus der Offenbarung, die allermeisten, sind ja im Alten Testament schon definiert worden, was es bedeutet. Und das ist wichtig zu beachten. Wir haben nicht einfach nach eigenem Gutdünken das Recht, die Bilder zu interpretieren. Dann haben wir gelesen, die ersten drei Verse. Ich werde die noch einmal lesen. Das ist dort auf Seite 4 vom Skript, wo wir das letzte Mal waren. Ich sage einfach noch einmal die ersten drei Verse. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Und er hat sie bekannt gemacht und durch seinen Engel, seinem Knecht Johannes, gesandt, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat und alles, was er sah. Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht. Denn die Zeit ist nahe. Ja, wir haben gesehen, die fünffache Übermittlungsleiter der Offenbarung, der Autor und Urheber, ist Gott selber. Und es wird hier festgehalten, dass Gott, der Allmächtige, seinen Sohn Jesus Christus hat weitergegeben. Und Christus hat sie dann durch einen Engel einem Johannes geschickt. Wir haben angeschaut das letzte Mal, wie oft das vorkommt in der Bibel, dass die Botschaft durch einen Engel ist übermittelt worden. Das war sehr üblich. Und dann haben wir auch gesehen, dass der Apostel Johannes ein zuverlässiger Zeuge war. Ein sehr berechtigter, auserwählter Zeuge für das gewaltige Werk weiterzugeben. Als Augenzeuge, als eine Person, die der Herr Jesus so eng kennt hat, wo ihn geliebt hat von ganzem Herzen und dass er auch alles mit Aufrichtigkeit und Wahrheit bezeugt, das, was er gesehen hat. Er ist sehr ein zuverlässiger Zeuge. Und wenn man so ein bisschen Geschichten von den Leben der Jünger anschaut, überrascht es einem ja wirklich nicht, dass einem Apostel Johannes die Offenbarung ist gegeben wurde. Denn die fünfte Stufe, also von Gott zum Herr Jesus Christus, via Engel zum Apostel Johannes und dann von dort zu den Knechten Gottes bzw. zu den Gemeinden, wie wir im Vers 4 lesen, Johannes an die sieben Gemeinden. Die eigentlichen Empfänger sind Gemeinden. Wir haben dann auch gesehen, dass für das Wort Gottes offenbar ganz selbstverständlich sind, da ist das Knechte Gottes in der Gemeinde anzutreffen sind. Die Offenbarung ist an Knechte Gottes gerichtet, aber eigentlich an Gemeinden. Also Knechte Gottes wird man damals in der Gemeinde gefunden haben und nicht irgendwo allein für sich und ja, jetzt habe ich halt keine Gemeinde, wo jetzt für mich passt und so weiter. Das ist eine sehr moderne Entwicklung, die im Wort Gottes völlig fremd ist. Und so haben wir so gefragt, wie hat ein Christ damals ohne Gemeinde, wie hat ein Christ ohne Gemeinde, ohne dass er regelmässig das Wort Gottes hat gehört, wie hat er die Offenbarung hören sollen? Weil die ist in der Gemeinde, die war an Gemeinden gerichtet gewesen, und in den Gemeinden vorgelesen worden und predigt worden. Dann haben wir das auch schon ein bisschen angetönt gehabt, das ist jetzt auf der Seite 4 ganz unten. Der Inhalt von der Offenbarung, vor allem im Zusammenhang mit dem Vers 19 in diesem ersten Kapitel, dort lesen wir ja den Auftrag an Johannes: Schreibe, was du, erstens, was du gesehen hast, und zweitens, was ist, und drittens, was nach diesem geschehen soll. Das ist eine sehr hilfreiche Einteilung, Struktur von der Offenbarung von diesem Buch. Das, was der Johannes hat gesehen, soll er aufschreiben. Das ist nämlich genau das, was er im ersten Kapitel beschreibt, wo er eine direkte Begegnung mit dem auferstandenen, erhöhten, verherrlichten Herr Jesus Christus hat. Und das soll er festhalten. Das ist das, was ist. Das ist das, was du gesehen hast. Und dann der zweite Punkt, das, was ist, das sind die Kapitel 2 bis 3 in der Offenbarung, nämlich die 7 Sendschreiben. Wo der Johannes das geschrieben hat, haben ja viele Gemeinden schon existiert. Und das Gemeindezeitalter ist gestartet am Pfingsten und es dauert. Ich bin überzeugt, wir sind in der allerletzten Zeit von diesem Gemeindezeitalter. Es dauert, bis der Herr Jesus seine Brut, seine Gemeinde wird heimholen. Das ist das, was ist. Wo, einfach, wir können sagen, das Gemeindezeitalter, das gegenwärtige Gemeindezeitalter. Und dann als dritter Punkt, ab dem Kapitel 6 eigentlich, das, was nach diesem kommen wird. Oder wir können auch sagen, ab dem Kapitel 4 ist eigentlich der Anfang von dem, was kommen wird. Auch das ist noch klar zukünftig, aber wir dürfen dort einen Blick in den Thronsaal werfen, Kapitel 4 und 5. Also die wichtige, grobe Einteilung von der Offenbarung. Das, was Johannes gesehen hat, der erhöhte Christus, das ist die Grundlage vom Buch der Offenbarung. Dass wir Christus als den erhöhten Herr sehen und vom Johannes übermittelt überkommen, was er dort erlebt hat. Und dann das, was ist, das Gemeindezeitalter, wo sehr wichtige Informationen mitbekommen in den 7 Sendschreiben. Und was nach dem wird kommen, die Enthüllung über das, was wird an der Wiederkunft Jesu Christi vorausgehen. Der Zweck der Offenbarung wird hier auch gesagt in den ersten 3 Versen, nämlich die Offenbarung Jesu Christi, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Der Zweck ist, uns zu zeigen. Jetzt ist das Wort zeigen ganz ein spezielles Wort, auch vom Griechischen her. Das Deiknio, wie das im Griechischen heisst. Wir können das ganz wortwörtlich vielleicht übersetzen mit Bildern aufzeichnen. Weil wir haben dort mit grosser Wahrscheinlichkeit in diesem Wort Deiknio haben wir den Wortstamm ik von Bild, griechisch. Das Wort Bild, das dort drinnen ist. Und also es ist mehr als einfach so das, was man im Deutschen, das deutsche Wort tut es auch ein bisschen antönen, zeigen. Das ist etwas, was ich dann mit meinen Augen kann sehen und kann warnen. Und das ist noch viel mehr betont im griechischen Wort. Es meint eigentlich durch beweisende Bilder offenbaren oder zeigen. Und was will uns die Offenbarung zeigen? Eben der Inhalt von der Offenbarung. Das, was Johannes gesehen hat, das, was ist, das Gemeindezeitalter, wo schon sehr viel Prophetisches drinnen ist, und das, was pure Prophetie ist, ab dem Kapitel 4, das, was noch wird kommen. Und zwar soll die Offenbarung das zeigen, was rasch geschehen soll. wörtlich mit Geschwindigkeit vom griechischen Text her. Und wir haben gesehen, dass das nicht primär bedeutet, sehr bald. Wir können verstehen, rasch geschehen. Jetzt sind 2000 Jahre vergangen. Ja, hat sich da das Wort Gottes nicht getäuscht? So eine lange Zeit. Nein, es hat sich nicht getäuscht. Das heisst, es ist nämlich gemeint damit, nicht primär in Kürze oder sehr bald soll es geschehen, sondern vielmehr ist gemeint, wenn es denn passiert, dann geschieht es rasch, mit Geschwindigkeit. Das ist die eigentliche Bedeutung von dem. Und noch einmal, der Punkt möchte ich fest betonen, die Offenbarung soll einerseits der Herr Jesus enthüllen in seiner Erhabenheit, in seiner Vollkommenheit und in seiner Macht und Majestät und Erhöhung. Apokalypsis, Offenbarung, heisst ja aufdecken oder enthüllen. Und das ist der erste Hauptpunkt, der erste Gegenstand der Enthüllung ist Christus selber. Er soll für die Gläubigen, für die Gemeinde, für uns so richtig enthüllt werden in seiner Erhabenheit. In der Tatsache, dass er Sieger ist über die ganze Finsternis, über den ganzen Bereich der dämonischen Welt, vom Satan, wo noch so eine aktive Rolle wird spielen in dieser letzten Zeit. Aber Christus ist der erhöhte Sieger über alles, bis hin über den Tod, bis hin über das Totenreich. Das ist das erste Hauptthema von der Enthüllung. Das soll so richtig enthüllt werden, der Offenbarung. Und der zweite Punkt, der soll enthüllt werden, sind die Ereignisse, die Umstände, die werden passieren, unmittelbar bevor dass der Herr Jesus Christus sichtbar auf die Erde zurückkommt. Und wo die Wiederkunft auch begleiten, die Umstände. Also auch das ist ein Hauptzweck der Offenbarung, die Geschehnisse, die der Wiederkunft Jesu Christi vorausgehen, zu enthüllen, zu zeigen, darzulegen. Und auch wenn er wird auf die Erde zurückkommt, die begleitenden Umstände zu schildern. Das wird ja nur so bruchstückhaft im Alten Testament oder im restlichen Neuen Testament angetönt, so richtig offenbaren, tut uns das erst die Offenbarung. Die Umstände, wobei man muss sagen, ich meine, der Prophet Jesaja hat schon erstaunlich detaillierte Situationen auch geschildert, wie es wird sein, wenn Christus als Sieger sichtbar für die ganze Welt wird zurückkommen auf die Erde. Wenn wir denken, die Stellen Jesaja 63 und so weiter, wo ihn gesehen als dem Kelter-Trezner, wo er sich auch recht an seinen Finden, in sehr eindrücklicher Sprache. Aber das, was dem vorausgeht, das sehen wir eigentlich nicht deutlich im Alten Testament, aber sehr im Neuen, in der Offenbarung. Dann steht am Schluss vom dritten Vers, denn die Zeit ist nahe. Da ist wieder nicht das Wort Chronos gemeint, also die chronologische Zeit ist nach. Das heisst, das würde wieder heißen, warum ist so lange nichts passiert. Was heisst, die Zeit chronologisch ist nahe, sondern Kairos, wo meint der von Gott festgesetzte Zeitpunkt von einem Ereignis. Die ganz bestimmte Zeit von Gott ist mit dem Wort Kairos gemeint. Und diese Zeit ist sehr realistisch, ist sehr nah in dem Sinn, dass wenn Gott den Zeitpunkt wird festlegen wird, dann wird es passieren. Unausweichlich wird es passieren. Nichts kann es abhalten, nichts kann es verzögern, nichts kann es zurückhalten. Gott wird den Zeitpunkt festsetzen. Und dann passiert es. Es gibt kein Zurück mehr vom Plan Gottes. Das ist auch ganz, ganz ein wichtiger Punkt, meiner Ansicht nach. Wir haben das ja letzten Sonntag am Abend im Gebet kurz gelesen. Wir möchten das noch einmal lesen im Jesaja 14. Es wird an mehreren Stellen bei den Propheten betont, aber da ist ein gutes Beispiel. Die Tatsache, dass das, was Gott sich vorgenommen hat, genau so wird passieren. Keine Umstände, keine Macht der Welt kann das verhindern. Eine sehr tröstende Zusage auch für uns Gläubige. Gott wird sein Wort erfüllen. Jesaja 14, Vers 24 steht: Der Herr der Heerscharen hat geschworen und gesagt: Fürwahr, es soll geschehen, wie ich es mir vorgenommen habe. Und es soll zustande kommen, wie ich es beschlossen habe. Und dann noch Vers 26 und 27. Das ist der Ratschluss, der beschlossen ist über die ganze Erde. Und dies ist die Hand, die ausgestreckt ist über alle Völker. Denn der Herr der Heerscharen hat es beschlossen. Wer will es vereiteln? Seine Hand ist ausgestreckt. Wer will sie abwenden? Eine wichtige Bestätigung von dieser Wahrheit. Warum? Weil das, was wir heute sehen, ganz speziell in der allerletzten Phase von dieser Menschheitsgeschichte, wo wir jetzt drinnen sind, von der Endzeit, besteht ja daraus, dass sich die ganze Macht von der Finsternis, der Satan selber, aufgemacht haben, noch einmal aufbäumen, um genau das zu versuchen. Gottes Plan noch zu vereiteln. Gottes Plan zu hindern. Das ist ja der erneute Turmbau zu Babel. Der erste Turmbau zu Babel ist genau um das gegangen. Gott in seiner Souveränität, in seiner Erhabenheit, sich ihm gleichzusetzen, sich aufzuschaffen bis auf seine Höhe und ihm zu beweisen, dass der Mensch, wenn er sich zusammentut, und mit der Finsterniswelt, dass er Gott kann egalisieren. Und jetzt in allerletzter Zeit ist die wieder geprägt, noch einmal mit einem noch, vielleicht noch viel intensiveren Versuch, für schlussendlich Gott zu stürzen. Der Satan hat nichts anderes als Ziel, dass er die Wiederkunft Christi verhindern könnte. Dass er könnte doch noch schaffen, Gott schachmatt setzen. Das ist eine absurde Vorstellung. Aber das ist das Denken vom Fürst von der Finsternis. Und hier sagt unser Herr, wer will vereiteln, was er beschlossen hat? Seine Hand ist ausgestreckt. Wer will sie abwenden? Wie können wir uns freuen darüber, dass das so ist? Unser Gott wird alles genauso aus, wie er wird siegen. Und im Kapitel 46 von Jesaja wird das auch noch gesagt, das lese ich auch noch gerne, weil es einfach so eine wichtige Tatsache ist, wo wir bekennen wollen, dass Gottes Wort genau wird umgesetzt werden und dass er der Sieger ist. Jesaja 46, Vers 10, wo Gott selber wieder sagt: Ich verkündige von Anfang an das Ende. Herrlich. Ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Ich freue mich von Herzen über diese Aussage, über diese Bestätigung im Wort Gottes. Auf dem können wir bauen. Auf das können wir uns Felsen fest verlassen. Wir wissen, gerade zum Beispiel aus dem zweiten Brief vom Apostel Petrus, dass es einen einzigen Grund gibt, warum das die Zeit noch so lang gegangen ist, bis Gott seinen Plan zu Ende führt, seinen Heilsplan. Seit die Offenbarung ist geschrieben worden, schon bald eigentlich 2000 Jahre. Warum ist es so lange gegangen? Weil Gott nicht will, dass Menschen verloren gehen. Weil er will, dass noch möglichst viele Raum zur Buße und zur Umkehr finden. Weil es ist nicht schön, unter den Zorn Gottes zu kommen. Das macht das Wort Gottes so deutlich. Es ist nicht, wir wünschen es niemandem, dass er in den Zorn Gottes kommt. Aber wenn nicht umkehrt, Buße tut, sich demütigt vor ihm, wenn nicht sein Leben ihm übergibt und an ihn glaubt, mit dem rettenden Glauben, der wird in den Zorn Gottes kommen. Nämlich in die Gerichtsperiode. Dann haben wir gelesen, die herrliche Verheißung im Vers 3. Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und diese hören und bewahren, was darin geschrieben steht. Denn die Zeit ist nahe. Eine herrliche Verheißung. Es ist eine Verheißung von Glück. Glückselig. Eine Glücksverheißung. Und zwar nicht weniger als eine Verheißung von ewigem Glück. Wenn die Bibel von Glückseligkeit redet, dann redet sie von einem ewigen Glück. Und diese Verheißung ist aber an eine Bedingung geknüpft. An die Bedingung, nämlich das Wort oder die Weissagung vom Wort, ganz konkret hier die Offenbarung, das Wort von der Offenbarung zu lesen, sie zu hören, sie zu bewahren. Zu hören und dann sie bewahren. Darunter verstehe ich, dass man die Weissagung, die Prophetie von der Offenbarung, dass man die grundsätzlich beachten. Sehr darauf achten. Der Petrus schreibt dort, wie ein Licht in der Dunkelheit sollen wir darauf achten. Also wir sollen immer wieder das Licht suchen. Wir leben ja in der Dunkelheit von dieser Welt. Wir sollen immer wieder das Licht vom prophetischen Wort suchen und beachten. Und wahrnehmen und aufnehmen und das tun, was das Wort uns sagt. Bereit sein für das, was Gott verheißen hat, was wird eintreffen. Und das ist vielleicht der Hauptpunkt vom Beachten, dass wir bereit sind, parat sind, für was sich erfüllt. Das bezieht sich jetzt hier ganz spezifisch auf die Offenbarung, die Glücksverheißung. Aber es gilt natürlich für das ganze Wort Gottes. Der, wo das Wort Gottes hört, bewahrt und tut, dem gehört die Glückseligkeit. Mit da dazu Lukas 11, Vers 28 lesen. Immer wieder eine Stelle, die mich sehr beeindruckt. Das fängt ja beim Vers 27 an, wo der Herr Jesus mitten unter einer grossen Volksmenge steht. Und er tut Zeichen und Wunder. Und er tut den Leuten wohl. Und er heilt und setzt frei aus dämonischer Gefangenheit. Und das muss die Leute bewegt haben innerlich. Stell dir mal vor, wir wären dabei gewesen und hätten gesehen, wie der Herr Jesus wirkt unter den Menschen. Wären wir nicht auch täuscht bewegt gewesen und berührt innerlich. Wenn wir sehen, wie gefangene, besessene Leute frei sind worden, kranke Leute gesund sind worden auf der Stelle und wie sie sich gefreut haben, wie die Leben vorher gedrückt waren. Und so war so eine Situation hier gewesen. Und mit in dem Rummel, ist vielleicht das falsche Wort, aber in dieser Menschenmenge und unter dem Wirken vom Herrn hat die Frau es nicht mehr ausgehalten und sie ist aufgestanden und hätte einfach müssen sagen, Vers 27, es geschah aber, als er dies redete, da erhob sich eine Frau aus der Volksmenge, erhob die Stimme und sprach zu ihm, glückselig ist der Leib, der dich getragen hat und die Brüste, die du gesogen hast. Sie hat gedacht an die Mutter vom Herrn Jesus. Was für eine gesegnete, glückselige Frau, dass die so ein Mann, ein Prophet hat dürfen gebären. Das ist ja ein Stück weit wahr. Aber der Jesus tut sehr feinfühlig und sehr treffend tut er den emotionalen Überhang, der da drinnen ist, ganz deutlich aber auch korrigieren. Und sagt nachher, er aber sprach, glückselig sind viel mehr die, die Gottes Wort hören und es bewahren. Denen gehört die wahrhaftige Glückseligkeit. Ja, Maria hat ein wichtiges Werk gemacht. Aber viel wichtiger als ihr physisches Werk ist das, dass sie selber an das Wort vom Herrn Jesus Christus geglaubt hat. Und der andere hat gesagt, alles, was er euch sagt, das tut. Und genau das sagt der Herr Jesus hier mit anderen Worten. Ja, Frau, du hast schon recht. Aber etwas ist noch viel wichtiger. Glückselig sind wirklich die, die Gottes Wort hören und es auch tun. Es ist interessant, wenn er das Wort von seiner Mutter nimmt, aber die Frau hier ganz deutlich korrigiert und oder zweckrichtet, um was es wirklich geht. Wir können begeistert sein von dem, was unser Herr macht, was er gewirkt hat und so weiter. Aber das ist nicht der springende Punkt. Der Punkt ist, dass wir in Gehorsam, in der Nachfolge, in dem Weg unterdurch, die Worte von unserem Herrn sollen ernst nehmen und sie auch tun. Ja, das ist eine wichtige Parallele zu dieser Glückseligsprechung da im Offenbarung 1, Vers 3. Es gilt für das ganze Wort Gottes. Glückselig, wahrhaftig ist der, der das prophetische Wort beachtet. Und das beinhaltet, dass wir das ganze Wort Gottes beachten, ernst nehmen, nichts daran verändern, es genau so nehmen, wie es geschrieben ist und versuchen mit seiner Hilfe umzusetzen. Immer besser, immer mehr können zu tun, was er uns sagt. Weil das Wort Gottes ist nichts anderes als der Wille Gottes. Der Wille Gottes für unser ganzes Leben. Jetzt möchte ich weiterlesen im Offenbarung 1. Ich lese Vers 4 bis 6. Da kommen wir jetzt zum Gruß. Die meisten neutestamentliche Briefe haben ja ein Grußwort. Die Offenbarung, sehen wir da, ist auch auf eine Art wie ein Brief abgefasst. Und da sagt jetzt der Johannes, Johannes an die sieben Gemeinden, die in Asia sind. Doppelpunkt. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt. Und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind, und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen und dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde, ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat, in oder durch sein Blut, und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ein herrlicher Ausruf, ein Grußwort vom Johannes selber. Und wir sehen, es geht offensichtlich an sieben Gemeinden. Die Offenbarung geht nicht an Israel. Das kommt hier ganz deutlich raus. Die Offenbarung hat sehr viel mit Israel zu tun. Aber die Offenbarung ist nicht primär an Israel gerichtet, sondern an die Gemeinde. Und ist sie nur an die speziellen sieben Gemeinden gerichtet gewesen? Das ist absolut selbstverständlich und ist, ich glaube, allen klar, dass die sieben Gemeinden alle Gemeinden Jesu Christi repräsentieren. Zahl 7, Zahl vor Vollkommenheit, vor Fülle, von allem, von allen Gemeinden sind gemeint. Aber mit diesen spezifischen 7 Gemeinden hat der Geist Gottes, hat Gott selber eine Absicht gehabt, einzelne Punkte ganz genau zu zeigen, aufzuzeigen. Punkte, die schlussendlich für alle Gemeinden aus allen Jahrhunderten gelten haben und elementar wichtig waren. Also die 7 Gemeinden dort aus Asien, gemeint ist ja ein gewisser Bereich von Kleinasien, das hat ja nichts mit dem, was wir heute von Unterasien verstehen, zu tun, sondern die Westtürkei dort war Kleinasien und gemeint ist ein gewisser Teil aus dem Kleinasien. Es hat dort in der Region noch viele andere Gemeinden, also noch verschiedene andere Gemeinden schon gegeben. Aber der Geist Gottes hat genau diese Gemeinden ausgelesen, als die Fülle von Gemeinden, repräsentativ 7 Gemeinden, weil er ganz bestimmte Punkte eben dann den Gemeinden und damit uns aufzeigen wollte. Die 7 Gemeinden repräsentieren Besonderheiten in den einzelnen Ortsgemeinden, die schlussendlich für alle Ortsgemeinden gelten und wichtig sind. Aber wir wissen, sie repräsentieren auch, und das ist ja so herrlich, die 7 Zeitabschnitte oder 7 Phasen von der Geschichte der Gemeinde. Seit der Zeit von Johannes, als er das aufgeschrieben hat, durch das ganze Gemeindezeitalter kann man ja die 7 Gemeinden in einem bestimmten Abschnitt historisch zuordnen, wo vieles wirklich sehr zutreffend ist auf diese Zeit. Und wir leben in welchem Gemeindezeitalter? Unübersehbar im letzten dem von Laodicea. Aber ich bin so froh zu wissen, dass das zweitletzte, die herrliche Gemeinde von Philadelphia, klein und scheinbar unbedeutend, rein schon nur von der Grösse her und von der Kraft her, die sie hatten, aber dass die ebenfalls zu der letzten Phase gehört. Das kann man nicht abstreiten, weil der Herr Jesus sagt, ja, spricht Philadelphia der Segen zu oder Bewahrung zu aus der Trübsalzeit. Darum gehört auch Philadelphia, also Bewahrung vor der Trübsalzeit, spricht er ihnen zu. Also kann sie nicht, die Philadelphia-Phase kann nicht abgeschlossen gewesen sein mit dem Jahr 1880 oder irgendwie so. Weil es dauert bis ans Ende, bis zur Entrückung. Also die zwei Typen existieren nebeneinander. Der Typus Philadelphia bis zur Entrückung und der Typus von der Abfallgemeinde von Laodicea, wo ja, unsere Zeit so deutlich repräsentiert. Dann wünscht der, oder nein, nicht Johannes wünscht, sondern er sagt, Gnade und Friede euch. Und dann sagt er, von wem? Von Gott selber. Gnade und Friede soll euch zuteil kommen von Gott selber. Das könnte man rasch überlesen und denken, ja, viele Briefe fangen so an oder hören so auf. Gnade des Herrn Jesus sei mit euch und der Friede Gottes und so weiter. Aber ich denke, dass es hier ganz eine wichtige Bedeutung hat. Auch für uns heute eine wichtige Bedeutung. Wie nötig haben wir in der Zeit, in der wir leben? In der Zeit, wo kurz bevorsteht, dass sich all das wird erfüllen, wo hier die Offenbarung enthüllt an Ereignissen. Wie nötig haben wir und wie gut haben wir es mit der Gnade und mit dem Frieden Gottes. Man kann kein besserer Ort sein heute auf dieser Welt als in der Gnade und im Frieden Gottes. Gnade Gottes zu empfangen und Frieden mit Gott zu haben, anbetracht vom Zorn und von den Gerichten, die über die Welt werden hineinbrechen, kann man nur sagen, glückselig, wer in der Gnade und im Frieden Gottes darf sein. Das drückt oder Paulus aus, das möchte ich auch noch kurz lesen, einfach weil es so eine wichtige Stelle ist. Die ersten zwei Verse vom Römer 5. Die bekannte Verse, wo der Paulus der Römer schreibt: Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir wieder im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Das ist unsere Zukunft, das ist unsere Hoffnung, die Herrlichkeit Gottes. Wie anders ist Zukunft das, was vor dieser Welt steht, als Herrlichkeit Gottes? Es ist Zorn Gottes, der unmittelbar bevorsteht. Und wie gut hat es der, der das kann, von ganzem Herzen sagen: Ich bin aus Glauben gerechtfertigt. Ich weiss es, durch den Glauben an Herr Jesus Christus bin ich völlig gerecht gesprochen vor Gott. Und zwar durch Herr Jesus Christus. Durch sein vergossenes Blut darf ich in der Gerechtigkeit Christi vor Gott stehen. Gerechtfertigt durch Christus. Und damit Zugang haben zur Gnade Gottes. Zugang zum Gnadenthron. So lasst uns nun hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Wir dürfen immer wieder die Gnade Gottes empfangen, immer wieder in Anspruch nehmen und erleben in unserem Alltagsleben. Wie herrlich die Zusage, Gnade und Friede, der Fülle, der Komplettheit von Gemeinden. Und darum gilt es auch für uns, genau so. Wir gehören, wir sind auch repräsentiert in diesen Gemeindeschreiben, in diesen Sendschreiben. Und auch uns gilt es, Gnade und Friede für unsere kleine Gemeinde. In diesem Segnungsgruß, der das eigentlich darstellt, sehen wir ja die Dreieinigkeit Gottes erwähnt. Da steht zuerst: Eben Gnade und Friede euch von dem, der ist und der war und der kommt. Und dann steht von seinem Thron und von den sieben Geistern von seinem Thron, vor seinem Thron. Klar und deutlich, wer gemeint ist hier, es ist Gott, der Allmächtige, der treten davon ist. Und es ist nicht der Jesus gemeint, er wird ja nachher auch noch erwähnt. Es ist klar Gott, der Allmächtige, gemeint. Und das passt ja zu dem Titel, was da gesagt wird, ist eigentlich ein Titel Gottes. Der Titel Gottes hier ist: Der ist und der war und der kommt. Passt sehr gut zu Jahwe. Jahwe heisst: Ich bin, der ich bin. Und der ist, das ist Jahwe. Und der war, das ist auch Jahwe. In Ewigkeit zurück ist er gewesen, und der kommt. Er kommt mit seinem Handeln. Er enthüllt für uns das Buch der Offenbarung, wie sein Handeln wird aussehen und wenn er wird kommen und handeln auf dieser Welt. Und da ist interessant zu beachten, wenn wir dann den Vers 8 lesen, im gleichen Kapitel, wie der Herr Jesus ganz einen ähnlichen Titel gibt. Er sagt: Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Warum ist das so? Das ist sehr naheliegend. Der Herr Jesus ist Gott. Gott und Christus sind wesensgleich. Wer den Vater sieht, wer Christus sieht, der sieht den Vater. Er und der Vater sind eins. Im Johannes 17 lesen wir ja das zum Beispiel: Ich und der Vater sind eins. Oder dann lesen wir solche Hinweise, haben wir viel verstreut über das Neue Testament, wo die Gottheit Jesu Christi, die Wesensgleichheit mit Gott, so deutlich betonen. Ich will da nur erwähnen, ihr müsst es nicht aufschlagen, im 1. Timotheus. Wo haben wir ihn da? 1. Timotheus 3. Vers 16. Wo steht, und anerkannt gross ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Doppelpunkt. Und da werden verschiedene Sachen aufgezählt. Gott geoffenbart im Fleisch. Ja, wer ist denn Gott geoffenbart im Fleisch? Es ist ganz klar, wer das ist. Es ist nicht Gott der Vater. Es ist Gott der Sohn, Jesus Christus, geoffenbart im Fleisch. Christus ist Gott, 100% Gott, und er ist 100% Mensch geworden. Also da in der Offenbarung schon im 1. Kapitel deutlicher Hinweis: Gott, der Vater und Jesus Christus sind wesensgleich, sind eins, in zwei Personen. Also zuerst sehen wir Gott in dem Segensgruß. Und dann der Geist Gottes, da wo steht, Gnade und Friede euch von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Mit Sicherheit der Geist Gottes gemeint. Es ist nicht erstaunlich, dass geredet wird von sieben Geistern. Wir kennen ja die siebenfache Auftrag und Wirkungsweise vom Geist Gottes aus Jesaja 11. Haben wir auch schon wiederholt gelesen, Geist des Rates, der Herrschaft und so weiter. Es ist der Geist Gottes in seiner Fülle wieder, in seiner Vollkommenheit. Der Geist Gottes ist absolut Fülle, absolut Vollkommenheit. Darum wird hier von den sieben Geistern, die vor dem Thron Gottes waren, gerät und damit, es ist auch ein Titel vom Geist Gottes, die siebenfache Aufgabe oder das siebenfache Wesen vom Geist Gottes, die Fülle vom Geist. Und Vers 5, denn und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten, dem Fürsten über die Könige der Erde. Und damit haben wir den dreieinigen Gott erwähnt in den allerersten Versen von der Offenbarung. Und die Beschreibung von ihm, vom Herrn Jesus Christus hier, stellt ihn dar in seinen dreifachen Funktionen. Indem das steht, der treue Zeuge, ist damit gemeint, er ist der gewesen, der das Wort Gottes offenbart hat, der Wille Gottes offenbart hat, wo das Wort von seinem Vater gebracht hat. Und damit war er Prophet gewesen. Das ist die erste Funktion. In seinem Wirken hier auf der Erde ist Christus, hat er gewirkt als Prophet. Als der, der den Willen Gottes offenbart, der das Wort Gottes den Menschen bringt, der sie lebendig macht, der ewiges Leben schafft, das Wort Gottes. Er ist hier bezeugt in seiner Funktion als Prophet. Und dann der Erstgeborene aus den Toten. Die Formulierung beweist übrigens sein hundertprozentiger Menschsein. Weil Gott kann nicht Erstgeborener sein aus den Toten. Gott ist ewig. Gott kann nicht sterben. Gott muss Mensch werden aus Fleisch und Blut, damit er kann sterben und zum Erstling werden von der Auferstehung. Und genau darum hat Christus müssen Mensch werden, hundertprozentig Mensch. Es beweist sein Menschsein, die Formulierung. Und dann wissen wir, dass er sein Blut hat gegeben. Der Zerlösungswerk am Kreuz. Er war Mensch aus Fleisch und Blut. Und er hat das Blut gegeben, freiwillig. Und der Hebräerbrief zeigt es ja so schön, er hat sein Blut ins himmlische Heiligtum gebracht. Er hat in den Himmel geschritten. Der erste Himmel, der blaue Himmel, den wir über uns sehen. Der zweite Himmel, das Weltall, das Sternenmeer, das wir sehen. Bis in den dritten Himmel, in den Thronsaal Gottes, hat er sein Blut gedreht und auf Ewigkeit niedergelegt im Heiligtum, im Allerheiligsten, im himmlischen Allerheiligsten. Und was ist jemand, der ein Weg tut mit Blut und der Versöhnung schafft durch Blut? Ein Priester. Also hier haben wir hier die zweite Funktion vom Herrn Jesus. Und in welchem Zeitabschnitt ist er vor allem ein Priester? Ja, im Zeitalter, wo wir leben, im Gemeindezeitalter. Ist er unser Hohepriester, der zur Rechte Gottes ist und sich für uns einsetzt. Und durch sein vergossenes Blut uns jede Schuld immer wieder vergeben kann, uns reinigen von aller Ungerechtigkeit. Es ist unser himmlischer Hohepriester. Wir könnten keinen besseren haben. Und dem Fürsten über die Könige der Erde ist die dritte Funktion von Christus, die hier erwähnt wird, einfach zu verstehen. Er ist der Fürst über die Könige. Er ist König aller Könige. Das ist vorwiegend zukünftig. Er ist es schon jetzt, das ist keine Frage. Aber die ganze Welt, jeder Mensch, gestorben oder lebendig, wird ihn anbeten und erkennen als König aller Könige. Wenn das alles erfüllt wird sein, was die Offenbarung uns enthüllt. Und damit steht er weit über jeder irdischen Macht und Instanz. Er ist der höchste instanzliche Richter, wird er sein, wenn er wiederkommt. Es wird keine höhere Macht geben. Sein Wort wird jegliche Diskussion beenden. Sofort beenden. Es wird alles schweigen, wenn Christus sein Wort wird sprechen, wenn er wiederkommt als König und Richter. Also in diesen kurzen Worten sehen wir, wie herrlich, dass unser dreieinig Gott bezeugt wird am Anfang von der Offenbarung. Und dann steht, ihm, der uns geliebt hat und von unseren Sünden gewaschen hat, wortwörtlich heisst es eigentlich, in seinem eigenen Blut. Das ist leider ein bisschen, hätte man können besser übersetzen, meiner Ansicht nach, als da in der Schlachter ist. In der englischen King James Bibel ist es ganz deutlich so übersetzt. Der uns gewaschen hat in seinem eigenen Blut. Christus dient in diesen drei Funktionen. Prophet, Priester, Hohepriester und König aller Könige, Richter, dient er aus Liebe. Und die Liebe zu uns ist so unfassbar gross, dass er so einen unfassbar grossen Preis hat zahlt dafür. Dass das Realität werden kann. Aus Liebe hat er uns gewaschen, damit wir wirklich rein werden. Und damit wir wirklich rein werden, hat es nur ein Waschmittel gegeben. Es hat nur ein mögliches Waschmittel gegeben. Für einen Mensch wirklich zu reinigen von Sünde, Verderben und vom Tod. Zu reinigen von all dem. Und das war sein eigenes Blut. Sein eigenes Blut. Und was hier auch noch weiter angetönt wird, wenn es dann im Vers 6 weitergeht, und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott. Eben, aus Liebe, ihm, der uns geliebt hat und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. Was hier auch angetönt ist, wir sind nicht nur gewaschen durch sein Blut. Wir können nicht nur rein werden von aller Ungerechtigkeit. Und zwar allein durch sein Blut, durch gar nichts anderes. Durch ein Glauben an sein Blut. Aber wir können nicht nur gewaschen werden, sondern auch verändert werden durch sein Blut. Wir werden nicht einfach gewaschen, gereinigt von der Sünde und dann ist alles beendet und dann ist Punkt und fertig. Nein, nach der Reinigung kommt die Verwandlung von unserem ganzen Wesen. Und zwar durch das Blut Christi kann er uns umgestalten zu dem, wo er selber ist. Stellen wir uns das mal vor. Wir haben es gelesen, was er ist. König und Priester. Und jetzt steht da, dass er uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott. Ist das nicht ein Stuhl? Durch das Vergießen von seinem Blut. Es reinigt uns und er kann uns verändern durch sein vergossenes Blut. Und jetzt kommen wir ganz nach einem zentralen Punkt vom eigentlichen Heilsplan Gottes. Das ist nichts anderes als der eigentliche Heilsplan Gottes von Anfang an gewesen. Aus seinem Sohn, der ihm in völligem Gehorsam hingegeben war und alles hat da, den ganzen Willen Gottes erfüllt hat. Aus seinem Sohn sollen weitere Könige und Priester hervorgehen. Genau aus den Menschen, die Gott geschaffen hat. Das ist so für mich das Zentrum vom Heilsplan Gottes. Das wird ja weiterhin im Kapitel 5 noch einmal erwähnt, als zweites Zeugnis über diese Tatsache, Offenbarung 5, Vers 10, wo wir dort eben im Thronsaal sind, bei der Anbetung vom Lamm, wo wir die 24 Ältesten sehen, die vor dem Lamm niederfallen, wo gemeint die Gläubigen repräsentieren und wo ich fest überzeugt bin, wo hier eben schon entrückt sind, bevor das der Sohn Gottes anfängt im Kapitel 6, entrückt vor dem Thron Gottes. Und sie beten ihn an, singen ein neues Lied und sagen im Vers 9, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft. Weil das war Gottes Plan, dass aus seinem Sohn weitere Söhne und Priester Gottes werden hervorgehen. Hast uns erkauft für Gott mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott. Und wir werden herrschen auf Erden. Die Gläubigen aus dem Gemeindezeitalter werden mit Christus herrschen auf der Erde, auf der erneuerten Erde, im messianischen Reich. Aber der Punkt, der mir wichtig ist hier, dass das noch einmal bezeugt wird, dass das Blut Jesu Christi uns gereinigt hat, uns gewaschen hat, aber uns auch verändert, umgestaltet in sein eigenes Wesen und in sein eigenes Bild. Wir werden nicht zu Christus, aber wir werden ihm ähnlich. Wir werden umgestaltet in sein Wesen. Zu Königen und Priestern für Gott. Und dann schließt der Vers 6 ab. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ja, wahrhaftig. Der Herr Jesus allein ist würdig, alle Lobpreis zu empfangen. Das ist nicht Zukunft, sondern das ist Gegenwart formuliert. Jetzt ist ihm alle Herrlichkeit und alle Macht. Und sie ist in alle Ewigkeit ihm allein gebührend. Aber dass wir das ich persönlich vergesse das so schnell, im Strudel vom Alltag, die Dimension, innerlich zu wissen, erfüllt sein von dem, ihm, Christus, gehört alle Macht und Herrlichkeit. Hier und jetzt, in den Umständen, wo ich bin, was auch immer die bedeuten. Ihm gehört Herrlichkeit. Wenn ich mir das nur mehr bewusst wäre, dann wird der Blick sofort viel schneller auf ihn gerichtet. Von all dem, was uns manchmal so beladen und belasten. Amen. Bis dahin möchten wir heute machen. Ich tue gerne noch beten zum Schluss. Herr Jesus Christus, ja, wie sind wir so hilflos oft, in dir einfach unsere ganze Anbetung und Bewunderung, unseren Dank zu bringen für das, was du gemacht hast, Herr, was du uns geworden bist. O Herr, nimm du doch, ja, die Versuche und hilf du uns auf in dem, durch deinen Geist, dass wir mit unseren unzulänglichen Worten dich verherrlichen, dich loben und preisen. Hilf du, Herr, dass wir das besser können. Hilf du mir, dass ich das besser kann. Ich danke dir, Herr Jesus, für dein Wort, für deine Grösse und Herrlichkeit. Ich danke dir, dass du jetzt zur Rechte vom Vater bist, auch jetzt, heute Abend, und durch den Geist Gottes anwesend mitten unter uns. Und dass du dich einsetzt und verwendest für jedes Einzelne, für seine Situation, für seine Nöte, für das, was war, für das, was ist und für das, was kommt, Herr. Dass du alles weißt, dass jeder Atemzug von uns bei dir bekannt ist. Wir danken dir, Herr, dass wir uns von Herzen dürfen freuen, auf dass wir dich schon bald dürfen sehen. Herr, so sicher, wie deine Zusagen sind, wie wir es gelesen haben im Jesaja, so sicher, wie sich alles wird erfüllen, so sicher dürfen wir, wo wir in dir sind und wo du in uns lebst, dürfen wir dich sehen, schon gleich sehen, Herr. Wir loben und preisen dich und wir glauben dir, jedes Wort, das du geschrieben und weitergegeben hast, hilf her, dass wir so tun und umsetzen können, immer besser in unserem Alltag. Und so wollen wir dich bitten, einfach für jedes Einzelne von der Gemeinde. Wir loben und preisen deinen Namen. Amen.